Ich habe da hinten euch ein Magazin mitgebracht, das ist für alle frei, das könnt ihr alle mitnehmen, da sind auch noch ältere Magazine drin. Da berichten wir über die Ereignisse in den Philippinen, da gibt es auch noch so ein kleines Kärtchen, Lesezeichen, das könnt ihr alle gerne mitnehmen zum Schluss. So, heute möchte ich aber erstmal über das Thema das Vaterherz sprechen, Untertitel Wunder sind mir kein Problem. Ich liebe das Wort Gottes. Wer liebt das Wort Gottes auch? Ja? Und ganz besonders liebe ich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Warum? Weil das die Berichte sind, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat. Davor im Alten Testament, da wird berichtet von großen Männern, Mose, Hiob, David, Daniel, wow. Wie können wir hier an die rankommen? Großartige Männer, großartige Vorbilder für uns. Und später auch Paulus, was der alles gemacht hat, was er berichtet und was für Erfahrungen er durch den Heiligen Geist auch hatte und uns berichtet. Aber in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wird genau berichtet, was Jesus gesagt hat. Und das ist für mich ganz entscheidend, elementar. Und Jesus hatte eine unglaubliche Verbindung zu seinem Vater. Ich meine, die von uns, die Kinder haben, die können es vielleicht verstehen. Ich kann es viel besser verstehen, seitdem ich Kinder habe. Ich habe einen Sohn, der ist 6 Jahre alt und eine Tochter, die ist 9. Und man kann ihnen einfach nicht böse sein. Egal, was sie machen. Und die Liebe, die zwischen uns da ist, die ist unvergänglich. Die kann einfach nicht aufhören. Und manchmal lache ich dann, wenn ich dann schon höre, mein Sohn fängt an, die gleichen Sprüche, die ich habe. Und genau so ist es. Wenn wir verbunden sind mit Gott und sein Wort kennen, dann geht es in uns über und wir werden mit einmal genau auch so sprechen. Und genau in dieser Art und Weise. Es wird in Fleisch und Blut übergehen. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, können wir vielleicht aufschlagen, ich weiß nicht, ob ihr die Bibeln dabei habt. Ich lese es euch gern vor. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, zu fantasieren, ein bisschen nachzudenken. Also in diesem Himmel gibt es also Häuser und da gibt es ganz, ganz viele Wohnungen, viele Räume, viele Zimmer. Wir wissen, Jesus und der Vater ist Vater Gott. Also Gott ist der Vater von Jesus. Und Gott hat alles getan für ihn. Die waren immer zusammen. Wir müssen auch ein Verständnis haben, Gott hat Zeit für uns erfunden. Gott lebt außerhalb der Zeit. Also von daher, wir wissen nicht, wie lang, wie viel nach unserer Rechnung, wie viele Millionen Jahre alles war. Das ist völlig unerheblich. Darum sagt die Bibel ja später auch in 2. Petrus 3, Vers 8, ein Tag ist wie 1000 Jahre, ein 1000 Jahre ist wie ein Tag. Wie oft sagen wir zu unseren Freunden, Bekannten, Kindern, das habe ich dir schon 1000 Mal gesagt. Dabei haben wir es nicht 1000 Mal gesagt. Wir wollen nur damit ausdrücken, ich habe es unendlich oft schon gesagt. Also wie lang das Ganze gedauert hat, bis die Erde entstanden ist und was auch immer, ist völlig losgelöst von unserer Zeit. Weil die Kinder, die in den Philippinen, die fragen mich natürlich auch immer, aber in der Schule lernen wir hier und 50 Millionen Jahre und das und jenes, aber in der Bibel steht an einem Tag. Also wir müssen das losgelöst sehen von der Zeit überhaupt. So, und dann stelle ich mir so vor, in dem Himmel, wo es viele Wohnungen, viele Zimmer gibt, dann gibt es auch so ein Spielzimmer, wo Gott für Jesus eingerichtet hat. Pass mal auf, Jesus, wir machen was ganz Besonderes jetzt. Oh ja, Papa, cool. Und Gott spricht. Und da war die Erde geschaffen. Bam. Wir lesen in der Schöpfung, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Moses 1, Vers 1. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, Vers 3. Durch sein Wort hat er das getan. Und Jesus war begeistert. Boah, Papa, cool. Mensch, wow. Aber da ist so viel Wasser noch. Na Gott. Am nächsten Tag das Wasser getrennt. Von oben nach unten. Und der Jesus, der war immer mehr begeistert und sagt, boah, sag mal, können wir da auch so Tiere draufpacken, so wie bei uns hier rumlaufen? Ja klar, los, Tiere. Und immer mehr. Und Menschen. Vers 27 heißt, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Jesus war völlig begeistert und sieht mit einmal, boah, schau mal her. Und er konnte alles sehen und miterleben. Und dann sagt er zu Gott, seinem Vater, schau mal hier, das Hiob, schau mal, der glaubt ja richtig. Menschenskinder, schau mal, Papa. Oder David. Oder Daniel in der Löwengrube. Jesus hat das alles gesehen, hat das alles mitbekommen. Und dann heißt es, Lukas 2, Vers 41 bis 52, da ist die Rede von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Vers 47 heißt es, alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Ha, ist doch klar, er hat es vom Himmel aus alles schon gesehen. Er war quasi dabei, was da damals passiert ist. Er konnte die Rollen von Jesaja und alles auslegen. Es war gar kein Problem für ihn. Weil er hat es ja mitbekommen. Deshalb wusste er alles. Und auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Zu seinem Vater, um zu beten. Um die Zeit mit ihm zu haben. Weil er war ja physikalisch getrennt vom Vater, als er auf der Erde war. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus so in dem Himmel, in seinem Spielzimmer mit Gott, dem Vater war und sagt, Mensch, ich möchte auch mal runter. Papa, lass mich auch mal auf die Erde. Das ist ja richtig cool, was sie da machen. Und die glauben an dich. Ich möchte da gern hin. Und Gott hat wahrscheinlich mit einem Lachen in einem weinenden Auge gesagt, ja, mein Sohn, du wirst mal dorthin gehen. Denn wir sehen später auch im Wort Gottes, wenn berichtet wird, dass Jesus sagte, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einen kurzen Moment. Er hatte sich auch davor nicht vorstellen können, weil das in dem Moment ja in seinem Leben passiert. Gott, der Vater, wusste schon, was passieren wird. Er hat den Sohn auch dorthin geführt. Diese Verbundenheit zum Vater, auch durch den Geist, durch die Gebete, die waren einzigartig. Und das war die Nahrung, die er bekommen hat. Wenn wir also nicht ständig verbunden sind mit Gott, dem Vater, dann wissen wir oft nicht, was wir tun sollen, wo wir hinlaufen. Wir gehen unsere eigenen Wege. Gott hat Jesus die Macht über die Erde gegeben. Matthäus 28, Vers 18 heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Wir müssen wissen, Jesus war ohne jegliche Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. In Matthäus 14, Vers 23 sehen wir, dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Das Auftanken ist unglaublich wichtig. Den Vater im Geist anbeten. Und nicht zuletzt hat Jesus uns in Matthäus 28 dann den Sendungsbefehl gegeben. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus sagt, Matthäus 18, wenn ihr nicht einen kindlichen Glauben habt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum habe ich auch vor euch die Geschichte erzählt. Stellt euch mal vor, Jesus im Himmel, in das Spielzimmer, und Gott hat alles für ihn gemacht, weil er hat es für ihn bereitet. Und wenn wir nicht wirklich werden wie die Kinder, uns einfach unmögliche Dinge vorstellen können, dann wird es schwierig. Aber wenn wir bereit sind dazu, einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, aus menschlicher Sicht kann das nichts werden, aber du kannst das tun. Du kannst es verändern. Dann können wir erst Wunder erleben. Und manchmal geht Gott mit uns ganz krasse Wege. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir haben vielleicht das vor und was ganz anderes passiert. Ich habe euch vorher erzählt, wie mein Calling war, dass ich sozusagen mich dann um die Philippinen bemüht habe oder dass ich dann für die Philippinen mich interessiert habe. Zum gleichen Zeitpunkt war damals die Election von Donald Trump. Und die ganze Welt dachte, das kann ja nicht sein, Donald Trump wird Präsident und so weiter. Und keiner hat darauf gehört, dass in diesem Moment in den Philippinen ein schweres Erdbeben passiert ist. Und ich sah auf N24 unten schweres Erdbeben in Surigao, Tsunami erwartet und so weiter und so fort. Und die ganze Welt hat überhaupt da gar nicht drauf geachtet, nichts. Und ich bin dann so auf Facebook und habe versucht, ein paar Sachen rauszufinden und mit ein paar Leuten zu sprechen. Mit einmal lerne ich Leute kennen, die schreien, bitte hilf, alles ist zusammengefallen, wir haben nichts mehr. Ich sage, geht doch zum Roten Kreuz. Da ist kein Rotes Kreuz, da ist niemand da, niemand interessiert sich für uns. Dachte ich mir, okay, ich kann nicht der ganzen Welt helfen, aber vielleicht einer Familie. Was kostet es denn, so ein Haus wieder aufzubauen? Ja, Stein ein Haus bauen kostet 5.000 Dollar ungefähr. Okay. Ich hatte in dem Monat gerade für die Firma für 5.000 Euro Lego gekauft, weil wir Modelle bauen müssen und so weiter, bevor wir was umsetzen. Und dann für meine Kinder habe ich auch noch Lego gekauft und habe in einem Monat allein 5.000 Euro an Lego ausgegeben. Ich war ein bisschen beschämt vor dem Chat und denke mir, 5.000 Euro, kann ich einer Familie ein neues Haus bauen? Ich bin zu meinem Pastor gerannt, sage, Pastor, ich weiß nicht, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll da helfen, aber kann ich der ganzen Welt helfen, aber vielleicht einer Familie? Dann sagt er, ja, richtig, aber mach's langsam, schick ein paar hundert Euro, lass dir zeigen, was passiert und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, ich helfe euch, ich baue euer Haus auch wieder, aber ich will einen Architekten haben, mit dem ich sprechen kann. Findet mir einen Architekten und ich will jeden Tag über Skype verbunden sein und genau wissen, was da passiert. Die hatten innerhalb von einem Tag einen Architekten. Ich per Skype schaue die ganzen Sachen an, alles kaputt. Dann sage ich, was machen wir? Er sagt, am besten alles abreißen. Dann sage ich, nee, da stehen doch noch ein paar Wände. Dann sagt er, ja, aber ich sage, lass die Wände stehen und wir vernetzen die miteinander so, dass die sich bewegen können bei einem Erdbeben. Ich habe in meinem Beruf mit Wellentechnologie zu tun und auch mit Erschütterungen in der Erde zum Beispiel, wie man die umsetzen kann, wie man die abfangen kann und wie man daraus sogar Energie gewinnen kann. Also war das für mich ein ganz gutes Projekt zu sagen, okay, wir bauen mal ein erdbebensicheres Haus in den Philippinen. Und mit diesem Architekten habe ich dann das Haus für diese Familie wieder neu aufgebaut. Die Familie war irgendwo weg, untergekommen. Und mit einmal musste die Mutter zu dem Haus zurück, weil sie einen Ausweis brauchte, damit sie von der örtlichen Stelle Hilfsgüter bekommt. Musste sich ausweisen. Und kommt zurück zu dem Haus und traut ihren Augen nicht. Das Haus ist fast wieder aufgebaut. Sie rennt zurück zu ihrem Mann und sagt, da hat jemand unser Haus fast wieder aufgebaut. Da sagt er, was hast du getan? Er dachte, sie hat irgendwelche illegalen Geschäfte. Und sagt er, nichts, nur gebetet. Sagt er, wenn dein Gott das kann, dann will ich den auch kennenlernen. Ihr Mann war Trinker, sehr hat sie geschlagen, Sie hatten 10.000 Peso im Monat, das sind so 200 Euro. Und davon hat sie immer 10%, 1.000 Peso weggenommen, hat es in der örtlichen Gemeinde abgegeben. Und dafür hat sie jedes Mal Ärger bekommen. Die Kinder waren verwahrlost, unterernährt, was auch immer. Die gehen zu dem Haus hin und sehen das. Und die Tochter sagt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt aus Deutschland, so einen Christen, und der hat mir versprochen, er baut das Haus wieder auf. Der Vater ist in Tränen ausgebrochen und hat sich für Jesus entschieden. Die ganze Nachbarschaft, alle. Alle sind zum Glauben gekommen. Die Mutter ruft mich an und sagt, per Skype, per Übersetzung, die sprach gar kein Englisch. Ja, wieso ich sowas tun? Er sagt, Gott hat mir viel gegeben, also versuche ich auch was Gutes zu tun, euch zu helfen einfach. Ja, und was ich haben will, ich könnte ihre Tochter oder die andere haben. Ich sage, nee, danke, wunderhübsch, alles gut. Ich wollte euch einfach nur helfen, einfach euch segnen. Und dann sagt sie, okay, darf ich bitte berichten? Ich sage, ja, erzählt sie mir die Geschichte. Dass sie schon Gott angefleht hat, Jahre, dass sich in ihrer Familie etwas tut. Dass ihr Mann zum Glauben kommt. Und dass Gott doch ein Wunder tut, dass sie endlich aus diesem Dreck und aus dem Schlamassel rauskommen. Und dann ist alles zerstört worden durch das Erdbeben. Und dann war die Hoffnung ganz dahin. Und mit einmal kommt sie zurück zu dem Haus und ich habe ihr ein neues Haus aufgebaut. Und daraufhin sind alle zum Glauben gekommen. Da dachte ich mir, an dem Ort muss ich irgendwie richtig sein. Das muss wohl der richtige Ort sein. Also hatte ich mich entschieden für die Philippinen. Aber das war nicht alles immer so einfach. Das war ja noch nur online. Irgendwann musste ich da ja auch mal hin. Und da habe ich doch einige Sachen erlebt. Ich will euch da ein paar Zeugnisse geben davon, was Gott so tun kann an Wundern und was so passieren kann, was wir vielleicht gar nicht erwarten. Und da habe ich auch noch mal eine Bibelstelle, die wir vielleicht lesen. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir gehen unter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und bedrohte den Wind und den See. Da trat eine große Stille ein. Die Menschen fragten sich voller Staunen, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Cool, hm? Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun wie ich. Wow. Da ist noch einiges für uns da, oder? Naja, ich war mal wieder in den Philippinen. Und wir hatten eine Evangelisation mit einer Ortsgemeinde organisiert und auch unsere Gemeinde hat dazu gespendet und wir hatten da viele, viele erwartet. Und der Redner kam nicht. Mhm. Dann sagen die alle, ja, du bist der einzigste Foreigner hier, du sprichst heute. Moment mal. Ich wollte das nur organisieren und das mit der Kohle und alles klar machen und hier sein, supporten. Jetzt ist der Redner nicht da. Ja, die Menschen sind da, die Halle ist voll, bitteschön. Nein, ich kam mir vor wie Mose. Ich bin nicht so derjenige, der da so gerne dann redet oder so. Hab gebetet, dachte mir, okay, Herr, ich kann die Sprache kaum. Mein Dolmetscher, der neben mir ist, der spricht gebrochen Englisch. Ich habe mich nicht vorbereitet auf eine Predigt und ich soll jetzt hier Menschen zu Jesus führen. Wie soll das gehen? Also der Sturm irgendwie voll da. Ich sage, okay, ich werfe mein Vertrauen jetzt nicht weg. Du machst, was du willst. Ich gehe davor. Ich spreche einfach. Und am Anfang bringt man ja dann so einen kleinen Eisbrecher, sodass die Leute dann erstmal ein bisschen lachen vielleicht. Und ich versuche so einen Eisbrecher zu bringen, so einen kleinen Witz und so. Und mein Pastor nebendran, der hat es dann übersetzt. Kein Mucks. Keiner hat den Witz verstanden. Niemand. Dann dachte ich mir, okay, jetzt begrüße ich Sie mal in Landessprache. Und habe angefangen, dann in Landessprache zu sprechen. Dann fingen alle an zu lachen. Also, Gott führt uns manchmal auf anderen Wegen, als wir denken. Dann habe ich gepredigt, habe meine Geschichte erzählt. Auch übrigens das Beispiel von dem Zimmer und das Spielzimmer von Jesus und die Erde, wie alles war und warum Jesus eigentlich schon alles wusste. Und am Ende dieser Predigt haben wir dann aufgerufen, nach vorne zu kommen, wer sich für Jesus entscheiden möchte. Ich war geblendet von den Scheinwerfern, habe nichts gesehen. Ich wusste nicht, wer ist da. Nichts. War auch gut so, weil wenn ich viele Menschen gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Angst gehabt. Und ich sage zu meinem Pastor nebendran, der so groß war, da kommt niemand. Ich sagte, wait, wait. Und wir stehen da und da sind dann eine Minute, kommt er vor wie eine Stunde dann. Wenn du da wartest und denkst dir, jetzt muss doch jemand zum Glauben kommen, es muss doch was passieren. Und einmal sagt er, they are coming. Und es kam immer mehr nach vorne und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wir haben ihr Leben Jesus übergeben. Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber ich habe einfach dem Heiligen Geist anvertraut, bitte korrigier, was ich sage, damit die es verstehen. Naja, ich musste ja irgendwann wieder zurück, war dann in Manila, habe mich vorbereitet auf meinen Rückflug und gehe aus meinem Hotel raus. Es sind dann so 100 Meter Fußweg, um in den Eingang von so einem Skywalk zu kommen, der direkt zum Flughafen geht. Ich komme raus aus meinem Hotel, geht ein Taifun los. Nach 100 Metern war ich komplett nass. Bis hierher im Wasser gestanden, komplett. Koffer, alles komplett nass. Komme in den Flughafen rein, denke mir jetzt 19 Stunden im Flugzeug, kann nicht sein. Da bin ich ja total krank. Habe mir ein stilles Örtchen gesucht, habe mich dann einen Koffer aufgemacht, habe ein paar trockene Sachen raus und die nassen in der Tüte und in den Koffer rein und alles war quatschnass und okay. Wollte mich anstellen, dann sehe ich, um Gottes Willen, die Schlange geht bis aus dem Flughafen raus. Und ich hatte mit dem ganzen Taifun und Umziehen und was weiß ich schon die Zeit vergessen. Und ich hatte nur noch eine Dreiviertelstunde, überhaupt zu meinem Flugzeug zu kommen. Ich hatte nur eine E-Mail-Bestätigung, nicht mal ein Ticket ausgedruckt. Und dann stelle ich mich da ganz hinten an. Und einmal kommt so ein Mann zu mir her, der läuft da so rum. Untersetzt, arabisch aussehend, sah ein bisschen aus wie so ein Hotelportier, Doppelreiher. Are you alone? Ob ich allein bin, fragt er mich. Sag ich, ja. In den Philippinen muss man aufpassen, dass einem nicht irgendjemand einen Koffer andreht, pass mal kurz auf meinen Koffer auf und zum Schluss ist da irgendwas drin und man kommt in den Knast. Also so Sachen können alles passieren, also war ein bisschen vorsichtig. Ich hatte ein bisschen Angst, so, was will denn der von mir? Come with me. Okay. Ich dachte mir, okay, ich komme einfach mit. Völlig wurscht, wenn der jetzt irgendwie so ein komischer Spinner ist, dann muss ich mich halt wieder hinten anstellen. Ich war eh der Letzte, also völlig egal. Komme ich mit, geht's durch die erste Kontrolle durch, da wird gecheckt, ob man sein Ticket schon ausgedruckt hat, weil davor muss man an so einem elektronischen Schalter ausdrucken, dass man so das Pre-Ticket hat, um da überhaupt reinzukommen. Also ich habe das Ding. Doesn't matter, macht nichts aus. Komm einfach mit. Da stehen zwei Securities. Die lassen uns nicht durch. Dann sagt er irgendwas zu den Zweien. Die schauen nach oben und er sagt, komm endlich. Wir laufen da durch. Ich denke, das kann jetzt nicht sein. Ich war schon an 200 Menschen vorbei. Keiner hat mich überhaupt registriert, dass ich damit einmal vorbeilaufe an allen. Komme zum nächsten Schalter, wo es heißt, Business Class, First Class. Ich sage, hier ist jetzt Schluss, da komme ich nicht weiter. Forget it. Come with me. Come. Wieder Security und alles, die fast und alles überprüfen wollen und so. Und sagt er irgendwas, die schauen dahin. Er sagt, jetzt komm endlich. Dann packt er mich ganz vorne hin. Sagt so, okay, da checkst du jetzt ein. Das kann jetzt wohl nicht sein. Dann die Dame zu mir, wo ist Ihr Ticket? Ich sage, ich habe noch keins, müssen Sie erst ausdrucken. Wie kommen Sie überhaupt zu mir? Ich sage, egal, stellen Sie den Koffer da drauf. Dann sagt die, also ich verstehe das überhaupt nicht. Also Ihr Koffer ist viel zu schwer, Sie müssen erstmal noch extra zahlen. Ich, nein, Hilfe, ich habe kein Geld. Schwuppsdiwupps war der Typ wieder da. Macht da irgendwie bei ihr rum und erklärt ihr irgendwas und sagt sie, okay, dann mache ich es eben. Lässt mich durchgehen, gibt mir das Ticket und sagt tschüss. Ich wollte mich bei ihm bedanken, ist der Typ wieder weg. Das kann doch wohl nicht sein. Naja, okay. Ich gehe weiter, Passkontrolle. Gehe zum Flugzeug. Ich hatte die zweite Reihe hinter, also die Reihe hinter einem Notausgang. Also Notausgang ist ja immer schön, da hat man mehr Platz und so. Und leider hatte ich die Reihe dahinter. Dachte mir, okay, komme ins Flugzeug rein und denke, ich sehe nicht richtig. Die Reihe vor mir haben sie gerade rausgeschraubt, weil die war kaputt. Ich hatte mit einmal gefühlt so ein ganzes Badezimmer Platz vor mir. Ich kam aus dem Grinsen nicht raus. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich habe gewartet, so, bis dann alle so im Flugzeug waren. Einmal sehe ich, okay, der Taifun ist ganz heftig, da draußen das Wasser plätschert so und so Wellen gab es da draußen, Flugzeug im Stehen schon so geschüttelt. Und wir haben noch eine Stunde gewartet. Sagt mir einmal der Kapitän, ja, sie hätten mit dem Tower telefoniert und jetzt beschlossen, dass sie es jetzt mal probieren. Wie bitte probieren? Wir probieren es jetzt mal. Okay. Okay. Dann sagt Gott zu mir, pass mal auf. Glaubst du, ich habe das alles für dich gemacht, ja, damit du jetzt gleich abstürzt? All diese Geschichten, überleg mal bitte. Ich war der Einzige, der die folgenden 3 Stunden mit dem Grinsen da saß. Alle anderen, es gab nichts zu essen, es gab nichts zu trinken, die Toiletten waren geschlossen, sogar die Crew war angeschnallt. Die hatten alle nur noch weiße Gesichter. Das ging und ich habe Flugangst, ich habe richtig Flugangst. Aber an diesem Flug nicht. Denn ich wusste ganz genau, also wenn ich jetzt abstürze, komme ich direkt in den Himmel. Aber Gott hat noch viel mehr mit mir vor. Und das sind so diese Stürme. Und auch da mit den Jüngern. Jesus hat doch nicht mit denen aufs Meer rausgefahren, damit sie sterben. Und wir denken oft, jetzt kommt irgendein Sturm, jetzt ist irgendetwas in unserem Leben, was mit einmal alles durcheinander bringt. Gott ist nicht mehr für uns, ich habe was falsch gemacht, jetzt bestraft er mich, er mag mich nicht mehr, er mochte mich sowieso noch nie, ich werde jetzt sterben, ich habe Bauchweh, das ist bestimmt Krebs, was auch immer. Ja, was denkt ihr euch? Wo ist euer Vertrauen? Wo ist euer Vertrauen auf Gott? Jetzt erzähle ich euch noch eine krasse Geschichte. Habt ihr Lust? Ich war in den Philippinen mal wieder unterwegs. Und was ich so genieße, mit dem Motorroller fahren ohne Helm und so schön durch den Wind, Serpentinen, Palmen, Sonnenuntergang, Meer. Stell mir vor, im Himmel so ungefähr. Also war richtig cool. Und ich fahre da so. Und wenn ich so auf dem Motorroller gefahren bin, immer so, hatte ich immer meine Zeit mit Gott und immer schön gebetet. Da konnte ich laut beten und Gott anbeten und dann Gott hat mir dann auch gezeigt, hey, tritt jetzt für den in den Riss, bet jetzt für den, bet für jenen und ich bin stundenlang mit dem Motorroller rumgefahren. Das war so mein Relax sozusagen. Nur einmal so, ich habe wieder meine stille Zeit mit Gott. Wahrscheinlich sind einige Engel mitgeflogen, damit ich auch bewahrt bin. Sagt Gott mit einmal zu mir, übrigens du, ich will, dass du in den Knast gehst. Wie bitte? Er wird mal abbremsen müssen. Sagt, Moment. Habe ich gerade was falsch gehört? Dann sagt er, nee, du hast schon richtig gehört. Ich möchte, dass du in den Knast gehst. Und dort predigst. Also wer in den Philippinen den Knast kennt oder vielleicht schon mal darüber gelesen hat, der weiß, dass das auf jeden Fall ein Ort ist, wo niemand hin möchte. Die Zustände sind da etwas kritisch. Das sind in so Parzellen, die vielleicht so groß sind, sind dann 80 Mann. Und da läuft Wasser außen rum, weil wenn sie mal ihr Geschäft machen müssen, dann läuft es da weg. Und das sind Bretterverschläge und alle 20 Zentimeter ist Stacheldraht angenagelt, damit sich keiner an die Wand anlehnen kann. Die Hälfte kann nur sitzen, die andere Hälfte stehen, immer so im Abwechseln. Und so sind da Zelle ab nach Zelle. 1600 Mann. So. Und ich soll dahin. Erstens mal, die da sind, die sind auch nicht besonders gebildet, die sprechen kein Englisch. Wie soll ich das machen? So Gott gesagt, also bitte, dann gib mir ein eindeutiges Calling. Ich möchte ganz genau wissen, dass ich da jetzt nicht falsch liege. Naja, ich habe dann bei meinem ersten Besuch in den Philippinen habe ich eine ältere Dame kennengelernt, so um die 70, 75. Und die habe ich an dem folgenden Tag wieder getroffen. Und die stellt mir ihre Nichte vor, die war die Fahrerin von ihr, die auch auf dem Moped. Da fahren alle mit dem Moped rum. Also Autos, die Armen, die haben keine Autos, die haben also nur Mopeds. Und ihre Nichte war ihre Fahrerin, die war so mittleren Alters, hatte 3 Kinder oder 5 Kinder, weiß nicht mehr genau. Und an dem Tag vertraut mich die Nichte sich mir an und sagt, du Steve, du bist doch Missionar, du bist doch Mann Gottes. Mein Mann sitzt im Knast seit 3,5 Jahren und er wartet auf die Hinrichtung. Kannst du ihn besuchen? Jetzt weiß ich, warum Gott das zu mir gesagt hat. Ich sage, gib mir 2 Tage Vorbereitungszeit. Da bin ich zum örtlichen Pastor, der mich auch übersetzt hatte. Sagt, du, ich habe so ein Calling von Gott, ich soll in den Knast gehen. Willst du nicht mitkommen? Ich sage, nee, ich war da auch schon mal, aber ich gebe dir eine Bibel. Komm, wir beten zusammen, alles klar. Hatte ich eine Bibel dabei, in Landessprache. Na, dann kam der Tag, dann sind wir dahin. Die hatte, alle 2 Wochen hatte sie von der Stunde Besuchsrecht, durfte ihren Mann besuchen. An dem Tag, ohne Ankündigung, hat sie mich mitgebracht. Der Knastvorsteher sagt, wollen Sie da wirklich rein? Da hat es gebrüllt, da ging es ab, da hat es gestunken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich musste sogar meinen Gürtel abgeben, Handy, alles, Uhr, nichts durfte ich mit reinnehmen. Nur die Bibel. Sagt er, wenn irgendwas passiert da drin, wir brauchen so 5 Minuten, bis wir drin sind, um Ihnen zu helfen. Ja? Also wir lassen Sie, ich habe gesagt, okay, alles klar. Ja, dann kamen wir da rein in diesen Vorraum und da überall die ganzen Zellen so. Und es war ja bekannt, ihr Mann wird jetzt gleich vorgeführt, der heißt Ramon. Dann kam Ramon so zu mir. Was willst du hier? So, ganz nah, so. Und ich dachte mir, okay, jetzt kriege ich erstmal eine drauf, weil ich mit seiner Frau hier bin. Dann sagt sie, hey, Steve ist ein Missionar. Und ich dachte, vielleicht solltest du mal mit einem Mann Gottes sprechen. Gott kann mir auch nicht helfen, sagt er zu mir. Und die alle in den Zellen drin, Ramon, 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 die wollten sehen, dass ich der jetzt mit mir hier fightet. Das ist so die Attraktion für die da, dass ich da 2 prügeln. Dann sage ich, okay, erzähl mir doch mal, warum kann Gott dir nicht helfen? Was hast du denn gemacht? Dann sagt er, pass auf, ich habe vor 3,5 Jahren, weil ich dringend Geld gebraucht habe für meine Familie, war ich Drogenkurier und habe meinen ganzen Lastwagen voll mit Drogen transportiert. Und ich bin fast festgenommen worden. Und ich warte hier jetzt auf meine Hinrichtung. Und dann sage ich zu ihm, okay, gut, dass ich Sprachengebet schon kannte in dem Moment. Ich habe dann in Sprachen gebetet und wohl war das seine Sprache. Und er setzt sich hin, wird nachdenklich und ich sage zu ihm, wer ist denn am Kreuz gestorben neben Jesus? Der Schächer am Kreuz. Und er hat gesagt, wenn du heute noch in dein Paradies kommst, so gedenke an mich. Und Jesus hat gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Richtig? Dieser Ramon hat zum Heulen angefangen. Es wurde mucksmäuschenstill. Mucksmäuschenstill. 1600 Gefangene, da ist eine Stecknadel fallen hören können. Dann sage ich zu ihm einfach ganz frech, möchtest du dein Leben jetzt und heute Jesus übergeben? Dann sagt er, ja. Wir haben uns hingekniet in dem Knast. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Dann sagt er zu mir, weißt du was? Seit 3 Jahren rufe ich zu Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir jemanden vorbei, dass ich es glauben kann. Und dann kommst du von der anderen Seite der Welt hierher, sprichst kaum meine Sprache, jetzt glaube ich an Gott. Ich durfte ein Foto noch machen, so mit ihm, die Bibel und so weiter. Vierteljahr später war ich wieder dort auf der Insel und sehe auf dem Wochenmarkt seine Frau. So. Und sie winkt schon so und ich denke mir, oh, was ist passiert? Ist er jetzt hingerichtet worden? Sag ich, ich wollte Ramon besuchen wieder im Knast. Er sagte, nein, nein, du brauchst nicht mehr. Ich sage, wie, was, brauch nicht mehr? Der ist begnadigt worden. Der hat die Bibel durchgelesen von Anfang bis Ende und hat angefangen zu predigen. Der arbeitet jetzt für die Regierung. Der hilft Drogensüchtigen wegzukommen von den Drogen. Unsere Familie ist total verändert. Alles ist wie neu. Sag ich, wow. Wow. Was kann Gott für Wunder tun? Das ist gewaltig. Und da habe ich gemerkt, okay, Gott kann sogar mich gebrauchen. Und wenn er mich gebrauchen kann, dann kann er euch auch alle gebrauchen. Und Gott möchte diese Wunder in eurem Leben zeigen, durch euch. Durch jeden Einzelnen. Keiner ist zu alt, keiner ist zu jung dafür. Ihr müsst einfach nur das Vaterherz Gottes erreichen. Ihr müsst da hingehen. Ihr müsst sagen, ja, Papa, ich glaube dir zu 100.000%. Du bist ein guter Vater. Ein guter Vater. Nicht den strengen Vater sehen. Klar, ein Vater will auch, dass die Kinder folgen. Aber auch wenn ich meinen Sohn mal kurz korrigieren muss, danach liebe ich ihn wieder und gebe ihm ein Eis oder was auch immer. Aber diesen kurzen Moment tut es vielleicht weh, weil das Ohr vielleicht mal kurz gezogen wird oder ich sage, Und genau diese kleinen Berichtigungen in unserem Leben macht Gott der Vater für uns auch manchmal. Und er lässt auch Stürme zu. Aber es heißt doch nicht, dass er uns vernichten will in dem Sturm. Der Sturm kann das nächste Wunder sein. Seid ihr bereit dazu? Ja? Also, ich könnte jetzt noch ewig erzählen, aber ich glaube, die Zeit ist um. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ihr könnt mir gerne noch Fragen stellen später. Ich habe hinten den Stand und ich wollte euch alle segnen. Wollen wir noch kurz abschließend beten? Lieber Heiland, ich danke dir ganz herzlich für diese Gemeinde. Ich segne sie in deinem Namen und ich danke dir, dass du hier ganz viele Menschen hast, die Hunger haben nach dir. Und ich danke dir, dass niemand hier verloren geht. Ich danke dir, dass du sie alle liebst und zeig ihnen deine Liebe, so wie du sie mir gezeigt hast und so wie du sie unseren Kindern gezeigt hast in den Philippinen. Ich danke dir dafür. Ich preise und lobe deinen Namen. Ich bete dich an. Halleluja, Gott, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Amen.